Ja, liebe Geschwister, in der Bibelstunde sind wir dabei, den Römerbrief durchzunehmen. Und deswegen habe ich auch überlegt, ob ich wirklich den angegebenen Predigttext heute nehme. Der steht nämlich im Römerbrief. Im Römer Kapitel 12 von Vers 9. Aber um dahin zu kommen, möchte ich doch einmal noch die Verse davor lesen und auch noch kurz ein paar Gedanken dazu äußern, um dann auf den Predigttext zu kommen. Denn ich sage, das schreibt Paulus, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich's gebührt zu denken, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei, der da lehrt, in der Lehre, es sei, der ermahnt, in der Ermahnung, der mitteilt, in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, die Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ein Leib. Und wenn ich mir das so angucke, wir sind ja jetzt hier nur eine kleine Schar in Bezug, aber wenn ich mir so mal die weltweite Gemeinde vorstelle und das als einen Leib ansehe, dann sind da schon allerhand Glieder dran. Wir haben am Freitagabend auf Bibel TV einen Film gesehen. Da ging es darum, dass Menschen auf der Suche waren zu Jesus. Da war dann ein Professor da, der Gott abgelehnt hat, der Philosophie unterrichtet hat und der dann provokatorisch einen Studenten, der, von dem er wusste, dass er Christ ist, herausgefordert hat, er soll doch mal seine Christus- oder seine Gottbezogenheit darstellen vor der Klasse. Und dann hat er das getan und der Professor hat dann mit aller Gewalt gekontert. Wenn ich mir dann so vorstelle, da ist so ein einzelner Mensch vor 80 Studenten, der Professor, der ihn nur von Anfang an immer klein machen will, im Glied am Leibe Christi. Und er hat eine Aufgabe. Und die hat er da recht gut bewältigt, sodass er nach dem dritten Vortrag den Professor so weit in der Ecke hatte, dass er zu ihm gesagt hat, Sie hassen doch Gott. Ja, ich hasse Gott, ich hasse Gott. Wie können Sie denn jemanden hassen, der gar nicht da ist? Wie können Sie denn jemanden hassen, den es gar nicht gibt? Und da gab es dann noch so einige andere Dinge. Eine große Gemeindeversammlung, eine Band, habe ich mir auch gesagt, ne? Das ist so meine Welt, das muss ich so nicht haben. Aber es sind da Menschen zum Glauben gekommen. Und warum soll das nicht ganz anders sein, als wir es gewohnt sind? Gemeinde Gottes, viele Glieder. Und auch wir hier, wenn wir uns hier angucken, wir ein paar Leute, die hier sind, wir sind unterschiedlich. In unserem Wesen, in unserem natürlichen Dasein. Und so sind wir auch ganz unterschiedlich in die Gemeinde hineingestellt und begabt. Jeder hat seine Gabe, schreibt Paulus. Ja? Weiß jeder um seine Gabe? Und dann führt der Paulus hier so einige Beispiele auf, um was es alles geht in der Gemeinde, in der Gabe. Dieser eine Leib. Am Mittwoch in der Bibelstunde fiel ein Satz, der ist mir wichtig geworden und den wollte ich gerne mal wiederholen. Gemeinde oder Einheit fängt mit dem Dabeisein statt. Ich habe es jetzt mal mit 9 Worten gesagt. Das war mir doch wichtig. Wie kann ich von einer Gemeinschaft reden, wenn ich nicht da bin? Gemeinschaft ist immer nur da, wo ich bin. Und wenn ich nicht da bin, habe ich keine Gemeinschaft. Aber dazu sind wir berufen, alle in dieser einen Gemeinde, hier vor Ort, eben auch unsere Aufgabe und unsere Gabe zu sehen. Ein Leib, viele Glieder. Wenn ein Glied krank ist, leiden alle. Ich denke mal, vielleicht unsere ganz jungen Leute, die wissen das noch gar nicht, kennen das noch gar nicht so einschätzen. Aber wenn man dann älter wird, dann merkt man das schon. Hier und da zieht es, zwickt es. Und wenn dann irgendwo Schmerzen sind, das belastet den ganzen Körper. Und für mich bisher waren die schlimmsten Schmerzen, die mich wirklich niedergedrückt haben, Zahnschmerzen. So ein kleiner Zahn im Mund, der kann einen fix und fertig machen. Wenn ein Glied leidet, wenn ein Glied krank ist, leiden alle. Geht uns das überhaupt noch was an, wenn unser Bruder krank ist, unsere Schwester krank ist? Interessiert uns das überhaupt noch? Leiden wir mit? Und das Letzte, wozu Paulus hier sagt, wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit Freudigkeit. Ich habe bei McDonald's so einen kurzen Abschnitt gefunden, den wollte ich euch gerne mal vorlesen. Die Gabe der Barmherzigkeit ist eine übernatürliche Befähigung, den Verzweifelten zu helfen. Wer diese Gabe hat, sollte sie mit Freudigkeit einsetzen. Natürlich sollten wir alle barmherzig sein, und zwar mit Freudigkeit. Eine gläubige Dame berichtete einmal, als meine Mutter alt wurde und jemanden brauchte, der für sie sorgte, haben mein Mann und ich sie eingeladen, zu uns zu kommen und bei uns zu leben. Ich habe alles getan, um es ihr bequem zu machen. Ich kochte und wusch für sie. Ich fuhr sie mit dem Auto herum und kümmerte mich um alle ihre Bedürfnisse. Doch während ich das äußerlich tat, war ich innerlich unglücklich. Unbewusst ärgerte ich mich über die Störung unseres normalen Lebensrhythmus. Manchmal sagte meine Mutter zu mir, du lächelst. Warum nicht? Sehen Sie, ich war barmherzig, doch nicht mit Freudigkeit. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ich jemand so pflegen musste, dass es an die Grenze des Körperlichen geht. Ich weiß aber von anderen, dass es wirklich belastend ist. Wenn man jemanden pflegt und der sich selbst dann zum Schluss nicht mehr helfen kann, es ist belastend. Ein Akt der Barmherzigkeit. Aber eben darin auch immer wieder die Kraft zu erfahren. Denn wenn wir es aus eigener Kraft tun, dann müssen wir mit dieser Frau sagen, ich habe zwar alle Aufgaben erfüllt, aber mein Herz war nicht dabei. Ja, jetzt doch noch zu dem angegebenen Predigttext. Der steht im 12. Kapitel im Anschluss. Als nächstes führt Paulus einige Eigenschaften an, die jeder Gläubige in seinem Umgang mit anderen Christen und den Unbekehrten entwickeln sollte. Ach, Entschuldigung, ich bin ja gar nicht in der Lesung, ich bin hier im Buch immer noch. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch, Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Eine Liste der Eigenschaften, die Paulus hier aufführt. Und wenn ich mir so die einzelnen Eigenschaften ansehe, dann muss ich schon eingestehen, dass das, was ich gern möchte, mir oft nicht gelingt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ach, schön, dass du da bist. Hoffentlich haut er bald wieder ab. Dieses freundliche ins Gesicht sein und hinterher ganz oder im Hinterkopf ganz andere Gedanken zu haben, ist keine wahre Liebe, ist geheuchelt. Ich kenne das auch. Menschen, die mir angenehm sind, da habe ich überhaupt kein Problem. Aber es gibt eben auch Menschen, mit denen ich viel Probleme habe. Zu Deutsch würde man sagen, die mir so auf den Geist gehen. Und dann aber von Christus her die ungeheuchelte Liebe zu haben, das ist schon eine Herausforderung. Und es geht nicht nur mit der Sucht so, dass wir da Jesu Hilfe brauchen. Es geht eben auch im Umgang mit der Gemeinde so, wie wir miteinander umgehen. Wir brauchen da immer wieder Jesu Hilfe. Jemand, der stärker ist als unser ganz persönliches Wesen, als unsere ganz persönliche Neigung. In Hoffnung freut euch. Ich habe so an das Wort denken müssen, Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ist eigentlich das Gleiche hier, bloß mit anderen Worten. In Hoffnung freut euch. Und das ist nicht die Hoffnung, die der Mensch heute allgemein so sagt, na, ich hoffe ja, dass es mal wird. Wenn ich nur darauf hoffe, als Schüler meinen Abschluss zu machen, wenn ich nur darauf hoffe, als Lehrling meinen Abschluss gut zu machen, wenn ich meine ganze Hoffnung nur immer wieder darauf setze, an irgendwelchen irdischen Zielen festzumachen oder darin hinzukommen, dann wird das keine Freude sein. Dann wird das immer nur Mühe, Plage sein. Ich muss ja, dass ich das endlich schaffe. Ich will es ja gerne. Ich hoffe ja, dass es gelingt. Um diese Hoffnung geht es nicht. Wenn Paulus die Römer und damit auch uns hier aufruft, in der Hoffnung froh zu sein, uns zu freuen, dann geht es um die Hoffnung, die uns Jesus Christus gibt. Die Hoffnung, dass wir frei sind. Und das ist kein simples einfach nur Hoffen, sondern das ist eine Gewissheit. eine Gewissheit, dass mir meine Schuld vergeben ist. Und wenn das so ist in meinem Leben, dass meine Schuld vergeben ist, dann habe ich die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und diese Hoffnung ist gemeint, freudig, dass es hier zu Ende geht. Ich habe das schon so oft gesagt, ich habe meinen Vater früher nie verstanden, wenn der gesagt hat, ein Glück, dass ich so alt bin. Ein Glück, dass das Ende nahe ist. Ich kann es heute nachvollziehen. Einmal, wenn ich meine ganze Umwelt sehe, wenn ich mich frage, wo soll das alles hingehen? Aber über all dem, was so ungewiss vor uns liegt, überall steht das Ziel unserer Ewigkeit. Und dann kann ich froh werden in dieser Hoffnung. Weil es ja nicht irgendwo hingeht und weil ich nicht so ein vages Ziel vor mir habe, sondern Christus sagt uns, dass wir ein festes Ziel haben. Eine feste Zuhause, ein festes Zuhause, eine feste Wohnung. Seinen Jüngern sagt er einmal, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Freuen wir uns auf den Umzug? Wenn wir dann in eine neue Wohnung kommen, in Gottes Reich, das ist Hoffnung, die über allem Irdischen, was uns drückt und niedermachen will, uns froh sein lässt. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid gleichgesinnt gegeneinander heißt nicht, das will ich erstmal vorne wegnehmen, dass wir uniformiert eine Meinung haben. Wenn du nicht meine Meinung hast, dann kannst du nicht mein Bruder, meine Schwester sein. Darum geht es gar nicht. So wie wir vorhin gehört haben von den ganz unterschiedlichen Gaben, gibt es auch ganz unterschiedliche Verständnisse in so mancher Bibelstelle. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass der eine die Meinung hat und der andere die Meinung hat. Aber wenn es um die Einheit geht, geht es um die Einheit in Jesus Christus. Geht es um die Einheit und da dürfen wir nicht dran rütteln. Geht es darum, dass Christus für uns gestorben ist, uns erlöst hat, sein Werk vollendet hat und dass dieses Wort, das Christus und die Apostel uns gegeben haben, für uns lebensnotwendig und Lebensrichtlinie ist. Darin müssen wir eine Einheit haben, im Kernpunkt. Wenn es um so manche Erklärung und Verständigung geht, das ist gar nicht so wichtig. Christus sagt nicht, wenn ihr alle an einem Strang zieht und alle eine Meinung habt, dann seid ihr selig. Sagt Christus nicht. Aber wer an mich glaubt, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der hat das Recht, Gottes Kind zu heißen. Und das ist der Kern, an dem nicht gerüttelt werden kann, nicht gerüttelt werden darf. Und darin muss es eine Einheit geben. Es kann nicht sein, dass uns das Christusbild immer wieder verändert wird und, naja, vielleicht könnte sein. Nein, Christus ist der Fels, der steht. Und darin gibt es die Einheit, von der Paulus hier spricht. Haltet euch zu den Niedrigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so bei manchen Leuten auch so meine Überwindung durchzustehen. Dass mir der Bodo Schwink, ich weiß nicht, wer ihn kennt, oder vom Namen her jedenfalls, ist mir dann immer wieder so ein mahnendes Gleichnis. Pastor Bodelschwingk kommt eines Abends von einer Evangelisationsveranstaltung und sieht in der Gosse einen liegen. Betrunken, steinhagelblau, dass er nicht mehr aufstehen kann, vollgespuckt in allen Dreck, liegt er da, neigt sich zu ihm und sagt: Mein lieber Bruder, ich will dir helfen. Wenn ich dein Bruder bin, dann musst du mich jetzt küssen. Das stellt euch mal vor. Das Ausgebrochene noch so: Wenn du mein Bruder bist, dann musst du mich jetzt küssen. Und Bodelschwingk hat das getan. Das ist gar nicht so einfach, wenn man dann zu denen, wo man sagt, naja, die sind ja doch eine Etage tiefer. Nein, das steht uns nicht zu, Menschen in Klassen einzuteilen. Paulus sagt nicht umsonst: Haltet euch zu den Niedrigen. Denkt nicht höher von euch. Ja, wenn ich den da sehe, ach so, das geht mir ja gar nicht an. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und dann muss er eben sehen, wie er klarkommt. Nein, das ist eben nicht nach dem göttlichen Willen. Das ist nach unserem menschlichen Wollen so, dass wir uns an uns selbst und an Höhergestellten orientieren. Aber die Niedrigen, ja, haltet euch zu den Niedrigen. Und da habe ich noch eine Begebenheit hier gefunden. Wir sollen jeden Anschein von Überheblichkeit vermeiden und uns niedrigen, einfachen Menschen genauso widmen wie den Reichen und Einflussreichen. Als ein berühmter Christ am Terminal eines Flughafens ankam, wurde er von den Ältesten der Gemeinde, in der er sprechen sollte, empfangen. Die Limousine, die ihn zu einem vornehmen Hotel bringen sollte, war schon vorgefahren. Wer beherbergt normalerweise hier die Prediger, die zu Besuch kommen? Fragte er. Sie nannten ein älteres Ehepaar in einem bescheidenen Haus in der Nähe. Dort würde ich viel lieber wohnen. Das ist so die Gesinnung, die hier gemeint ist. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, nicht das Luxushotel, wo ich vorne und hinten bedient werde, sondern auch bei einfachen Leuten einzukehren und sagen, das ist mir angenehmer, wenn ich mit den Leuten Gemeinschaft haben kann, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, wenn ich mit ihnen beten kann. So ein altes Geschwisterpaar ist mir viel lieber als ein Nobelhotel. Und die Ältesten der Gemeinde haben gesagt, das können wir doch diesem großen Herrn nicht zumuten. Was sagt Paulus an anderer Stelle? Wie ist es denn, bei den Korinthern war das, wie ist es dann so, wenn bei euch einer kommt, gut angezogen, Schmuck an den Händen, reich, man sieht es ihm an, seid ihr da nicht alle, ach, nun kommen Sie doch mal hierher, kommen Sie mal hier vorne sitzen, hier dürfen Sie sitzen, hier ist Platz für Sie. Und dann kommt einer, der gerade vom Acker kommt, vielleicht noch nicht mal ganz saubere Klamotten hat. Setz dich mal da hinten in der Ecke, da störst du keinen. Ja, das war schon vor 2000 Jahren in den Gemeinden ein Problem. Sind wir heute frei davon? Das ist die Frage. Und ein letzter Gedanke, der nochmal auch mit zur Jahreslosung passt. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es heißt schon nicht umsonst, jaget dem Frieden nach. Es fällt uns nicht in den Schoß, Frieden zu haben. Und schon gar nicht, wenn es um Menschen geht, die uns Böses wollen, die über uns reden. Und das kriegt man ja dann auch mal irgendwo mit. Der hat dich aber da wieder so schlecht gemacht. Was der alles über dich geredet hat, das ist doch gar nicht wahr. Das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Aber jetzt werde ich. Ja, es ist schon unsere menschliche Natur, uns zu rechtfertigen und auch mit gleicher Münze heimzuzahlen. Und darum heißt es hier, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, bemüht euch um Frieden. Ich kann zu einem Menschen hingehen, der mich niedergemacht hat, und kann sagen, weißt du, ganz so stimmt das ja nicht, aber lass uns doch Frieden miteinander haben. Genau das erwartet Paulus hier, wenn er das so schreibt. Und genau das meint auch die Jahreslosung. Jaget dem Frieden nach, bemüht euch um Frieden. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nein, segnet die euch fluchen, sagt Jesus. Ich weiß, das ist nicht unsere menschliche Art. Und wenn ich hier stehe und das so sage, dann kann ich euch nur sagen, ich habe damit auch meine menschlichen Probleme. Aber es ist gut zu wissen, dass wir mit diesen Problemen nicht allein sind. Und da, wo es, so kann ich es auch bezeugen, wo es mir geschenkt ist, mal den ersten Schritt zu wagen, dann gibt es immer wieder zwei Möglichkeiten. Hau ab, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann heißt es, so viel an euch ist. Wenn der andere sich nicht versöhnen will, kann ich ihn nicht zwingen. Aber ich habe es auch erlebt, was der andere gesagt hat, da habe ich schon lange drauf gewartet. Lass uns doch endlich wieder Frieden machen. Lass uns doch endlich wieder so miteinander umgehen, wie es früher einmal war. Wir werden beides erleben in dieser Welt. Einmal, dass man uns das Friedensangebot ausschlägt, aber dann haben wir keine Verantwortung mehr. Aber wir werden auch das andere erleben, dass man das Friedensangebot annimmt. Und dass wir dann im Frieden miteinander leben dürfen. Ja, das war nur stichpunktartig aus dem Text, da waren noch viel mehr Beispiele drin. Aber ich denke, das reicht. Wir wollen uns zu einer Gebetsgemeinschaft zusammenfinden. Wer jetzt mit uns beten möchte, der hat Gelegenheit dazu.